Ich sehe ihn mit kurzen Haaren, ohne Bart und im Anzug. Das braucht er in seinem Beruf. Er muss seriös aussehen. Wenn ich nach ihm gefragt werde, sage ich, dass er einen Unfall hatte. Aber er hat sich das Leben genommen. Damals war er 22 Jahre alt geworden. Wir waren geschockt. Wir haben uns gefühlt, als wären wir unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund entlang. Mein Kopf hat tagelang gedröhnt, mir war schwindelig. Ich hatte Tabletten verschrieben bekommen, damit ich nichts fühlte. Und mir war, als wäre ich selbst gestorben. Willkommen bei unserem Podcast Kopfsprung mit Marie
und Jasmin. Wir schaffen hier einen Raum, um über wichtige psychologische Themen auf Augenhöhe zu sprechen, ohne zu be- oder verurteilen.
Dieser Podcast stellt keine Diagnosen und ist kein Ersatz für psychotherapeutischen Rat. Wir äußern hier auch unsere freien Meinungen, die aber keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit haben.
Jeder von uns kennt Trauer und jeder von uns war auf seine ganz eigene Art und Weise schon mal an einem Punkt im Leben, an dem er getrauert hat, sei es bei einem Todesfall im Familien- oder Freundeskreis, bei einer Trennung, wenn sich einer unserer engsten Freunde uns den Rücken zugekehrt hat oder die Katze einfach nie wieder zurückkam. Professor Dr. Kerstin Lammer sagt, Trauer ist die normale Reaktion auf einen bedeutenden Verlust. Sie ist keine Krankheit, keine Katastrophe, keine Fehlfunktion und kein Zeichen von psychischer oder charakterlicher Schwäche, sondern ein ganz normaler, gesunder und psychohygienisch notwendiger Prozess der Verarbeitung von einschneidenden Verlusten und Veränderungen. Das heißt, Trauer muss nicht immer mit einem Todesfall zusammenhängen. Auch bei Verlusten wie eben dem des Partners bei einer Trennung oder einer großen Umstellung im Leben, wie zum Beispiel einem Umzug, bei dem man ganz viel hinter sich lässt, kann man Trauer fühlen. Also auch wenn wir in dieser Folge vielleicht ab und zu vermehrt von Trauer als Reaktion auf den Tod sprechen, trifft es natürlich lang nicht nur in der Hinsicht zu. Robert Neimeyer, einer der führenden Trauerforscher weltweit, sagt in einem Interview, und es hat mir sehr gut gefallen, deshalb wollte ich es hier kurz aufnehmen, Trauer repräsentiert die Art und Weise, auf die wir Personen nach ihrem Tod lieben. Trauer ist der Schmerz und die Qual, mit ihrer psychischen Abwesenheit konfrontiert zu sein.
Hier ein ganz wichtiger Schlüsselbegriff ist auch der Begriff der Bindung, denn damit lassen sich auch die starken Gefühlsreaktionen erklären, die bei gefährdeter oder zerbrochener Bindung auftreten. Denn Menschen stellen aus einem Schutz- und Sicherheitsbedürfnis heraus starke affektive Bindungen zu anderen Menschen her und diese Bindungen entwickeln sich schon früh im Leben, sind gewöhnlich auf wenige ausgesuchte Einzelpersonen gerichtet und bleiben einen Großteil des gesamten Lebens hindurch auch erhalten. Und Situationen, die solche Bindungen gefährden, rufen halt sehr spezifische Reaktionen hervor. Je mehr zu verlieren ist, desto stärker und vielfältiger können auch diese Reaktionen sein. Wo wir dann auch dazu kommen, wie sich denn Trauer überhaupt äußern kann. Klar ist, dass Trauerreaktionen ein sehr breites Spektrum an Gefühlen und auch Verhaltensweisen umfassen kann, mit zahlreichen psychischen und physischen Symptomen. Bei Trauernden finden sich also ansatzweise psychische Störungen und psychosomatische Krankheitsbilder in der einen oder anderen Form wieder. Was aber ganz wichtig auch hier nochmal zu sagen ist, was ja auch Jasmin schon meinte, ist, dass Trauer eine normale, quasi gesunde und normalerweise vorübergehende Reaktion ist, die auch psychische Reaktionen umfasst. Es gibt eine Reihe allgemeiner Symptome, die mehr oder weniger ausgeprägter Form bei fast allen Trauernden in der Regel vorübergehend auftreten. Ja, und da ist das Spektrum, wie gesagt, sehr breit. Von Trauernden wird übereinstimmend über folgende Reaktionen berichtet. Sowas wie Atemprobleme, Kraft, Appetit und Schlaflosigkeit, eine intensive Beschäftigung mit dem Bild des Verstorbenen natürlich, aber auch Schuldgefühle und aggressive Reaktionen gegen andere und Verhaltensänderungen verschiedenster Art können Teil einer Trauerreaktion sein.
Ja, ich glaube, die Liste der Symptome, die kann hier fast endlos lang werden. Aber genauso wie du gesagt hast, das sind natürlich Dinge, mit denen man konfrontiert ist oder konfrontiert sein kann. Was ich finde, was auch immer noch irgendwie dazukommt, sind ja auch irgendwie diese Unfähigkeit, andere Leute um Hilfe zu bitten, die Unfähigkeit, teilweise alltägliche Handgriffe noch so zu erledigen wie vorher. Das kann mit Schlafstörungen einhergehen, mit Müdigkeit, mit Überempfindlichkeit, vielleicht auch mit Desinteresse so am Geschehen im persönlichen oder beruflichen Umfeld, mit Desinteresse am Leben anderer oder an der Welt der Lebenden oder auch mit Kontaktverweigerungen. Der Trauernde geht vielleicht nicht mehr so ans Telefon wie vorher, verabredet sich nicht mehr, zieht sich aus dem sozialen Umfeld zurück. Das kann mit verändertem Zeitgefühl auch einhergehen. Also das kennt man ja auch selbst, dass vielleicht dann die Zeit für den Trauernden sehr langsam voranschreitet.
Oder auch viel zu schnell.
Ja, oder das eben.
Dass man das Gefühl hat, dass die Welt weiterläuft und alles passiert so viel schneller und eigentlich möchte man oder hat man das Gefühl, für einen bleibt die Zeit in dem Moment stehen.
Ja, genau. Genau das. Ich glaube, da ist es auch echt super schwierig, so eine Liste runterzurattern. Das sind natürlich alle Sachen, die können eintreten, müssen aber nicht. Aber das wären jetzt so die klassischen Symptome, die damit einhergehen, mit einer Trauerreaktion.
Genau, und natürlich kann man auch nicht ausschließen, dass sich Leute in ihrer Trauer anderen Dingen widmen und vielleicht auch Drogenkonsum oder eine starke Unruhe im Alltag dann einkehrt. Das ist, wie Jasmin schon meinte, so schwierig runterzurattern, aber da gibt es eine Menge von Reaktionen, die auftreten können und auch zu normalen Trauerreaktionen gehören. Neben diesen psychischen Symptomen bzw. Reaktionen gibt es natürlich auch körperliche Auswirkungen, die Trauer mit sich bringen kann. Also ein erhöhtes Risiko von Erkrankungen an Herz-Kreislauf-Störungen, dadurch, dass man ein erhöhtes Herztätigkeit und Herzfrequenz hat, auch durch dieses Gefühl der Trauer, aber auch Beklemmung im Brustbereich, Überempfindlichkeit gegen Lärm, Muskelschwäche, Energiemangel und Mundtrockenheit wird von Trauernden beschrieben als körperliche Reaktionen.
Ja, witzig, dass du es gesagt hast. Du hast gerade von der normalen Trauerreaktion kurz gesprochen. Wir sprechen gleich noch ein bisschen genauer oder nehmen es zumindest mal auf, diese Trauerprozesse und Trauerphasen, über die man immer wieder stolpert. An sich ist es aber so, dass wir schrittweise eben mit der Zeit der Person, die wir verloren haben, einen neuen Platz in unserem Leben zuweisen, auf eine andere Art als vorher. Zum Beispiel, indem wir uns mit ihnen über unsere Erinnerungen verbinden, in Gesprächen mit unseren Mitmenschen, über Geschichten ihres Lebens oder über bestimmte Gegenstände, die sie zurückgelassen haben, die vielleicht eine besondere Bedeutung für sie hatten und die uns an sie erinnern. Und oft tragen wir die Inspiration des Lebens unserer geliebten Menschen weiter in unser eigenes Leben. Pathologische Trauer, prolongierte Trauer, komplizierte Trauer, traumatische Trauer. Dieser Terminus hat sich im Laufe der Jahre einige Male geändert. Und ich rede hier der Einfachheit halber einfach mal nur von komplizierter Trauer. Sie beschreibt eine psychische Störung, bei der ein Hinterbliebener infolge eines schwerwiegenden Verlustes eine pathologische Trauerreaktion entwickelt. Und diese Art von Trauer wurde sogar als eigenständige Diagnose im ICD-11 aufgenommen, der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme. Eine Studie der Yale University fasst die Kriterien dieser Störung ganz gut zusammen, finde ich. Unter einer komplizierten Trauer leidet jemand, der eine Trauersymptomatik durch den Tod einer nahestehenden Person entwickelt, die weit über das hinausgeht, worauf wir gleich noch genauer eingehen wollen und was man, wie du gesagt hast, als normalen oder natürlichen Trauerprozess bezeichnen würde. Wenn 6 Monate nach dem Tod noch lang keine Besserung in Aussicht ist, die Person an starkem Trennungsschmerz leidet, der fast täglich ein körperliches und emotionales Leiden hervorruft, man sich emotional taub fühlt, immer noch an einem Gefühl von Schock oder auch Erstarrung seit dem Verlust leidet und dazu noch psychosoziale Schwierigkeiten hat, also die Belastungen wirklich klinischen Krankheitswert haben und die betroffene Person in allen wichtigen Lebensbereichen einschränken, dann kann man von einer komplizierten Trauer sprechen, bei deren Überwindung man Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Nach den Angaben des Statistischen Bundesamtes entwickeln ca. 4% aller Trauernden eine komplizierte Trauer. Das sind, grob überschlagen, ungefähr 110.000 Menschen pro Jahr in Deutschland. Eine unerkannte, unbehandelte komplizierte Trauer kann in ihrer Folge zu, wie du auch schon aufgenommen hast, Alkoholismus, Verwahrlosung und Medikamenten- oder Drogenmissbrauch führen und weitere psychische Folgeerkrankungen, zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen, nach sich ziehen. Hast du schon mal vom gebrochenen Herzen oder auch dem Broken Heart Syndrome gehört?
Ja, ich habe da mal so eine Dokumentation gesehen von einem Ehepaar, die waren sehr, sehr lang verheiratet und die Frau ist verstorben und der Mann ist dann direkt danach verstorben tatsächlich und da wird dann auch oft von Tod an gebrochenen Herzen gesprochen. Wie genau das Krankheitsbild sich äußert oder wie da die Details sind, das weiß ich leider gar nicht mehr.
Ja, ich erzähle dir mal kurz von dem Krankheitsbild an sich, also wann man von dem Syndrom sprechen kann, fand ich nämlich ganz interessant. Also unser Herz, denkt man vielleicht gar nicht, aber unser Herz kann vor Kummer erkranken. Man hört es ja, es ist ja irgendwie eher so eine Redewendung, dieses mein Herz ist gebrochen.
Mhm.
Und ja, an der Rice University im texanischen Houston hat man herausgefunden, dass Personen, die Mühe haben, ihre Trauer infolge des Verlustes eines geliebten Menschen zu überwinden, dass die mitunter so starke Entzündungsreaktionen zeigen, dass sich daraus Herzschäden entwickeln können, die sich ähnlich wie einen Schlaganfall äußern. Und als Folge von massivem emotionalen Stress, in manchen Fällen auch, kann es auch wegen eines positiven Erlebnisses sein, aber in den meisten eben wegen eines negativen, wie eben eines Todesfalls, kann eben die Pumpleistung des Herzens akut nachlassen. Und im Extremfall fällt dann der Blutdruck ab, der Körper wird nicht mehr ausreichend mit Blut versorgt und circa 5% der Patienten sterben dann. Und verglichen mit den anderen Herzleiden, die es so gibt, tritt das Broken Heart Syndrom eher selten auf. Aber Experten sagen das oder schätzen, dass rund 2% aller Patienten, die mit Verdacht auf Herzinfarkt in ein Krankenhaus kommen, tatsächlich mit einem gebrochenen Herzen ins Krankenhaus kommen. Und Frauen erkranken weit häufiger
Krass.
Als Männer. Vor allem in den
Frauen öfter
Jahren,
als Männer,
warum,
okay.
Ja, aber warum ist eher ein Rätsel.
Mhm.
Krass, oder?
Mhm. Genau, ja, aber super interessant, das mit dem gebrochenen Herzen. Und ich finde auch, was noch so ein Ding ist bei der Trauer, ist, dass in der Gesellschaft ja immer so ein bisschen verankert ist, teilweise so, dass Schmerz etwas für Feiglinge ist oder wir mutig sein müssen, so wie es so klein von klein auf beigebracht wird, so nach dem Motto, der Indianer kennt keinen Schmerz. Und das ist natürlich auch eine Denkweise, die jetzt gerade nicht unbedingt hilft, den Menschen aus der Trauer zu reißen. Ne? Also sowas wie, jetzt ist nicht der Moment, um traurig zu sein. Oder auch, was man ja auch super oft hört, dieses, das hätte er ja gar nicht gewollt, dass du jetzt traurig bist. Das hilft ja nicht unbedingt, das zu verarbeiten und damit abzuschließen, weil der Schmerz ist ja da.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, und da fragt man sich halt auch, es wird ja immer so viel vorgegeben, was sind denn Phasen der Trauer, was ist normal, was gehört dazu, in welchem Ablauf läuft es ab, was ist denn dran an diesen Phasen der Trauer, von denen immer gesprochen wird, oder ist es alles eigentlich Quatsch?
Ja, also vorweg schon mal meine persönliche Meinung, ich finde, es ist Quatsch, aber ich erzähle jetzt einfach mal kurz, worüber man immer mal wieder so stolpert oder was so erzählt und gesagt wird zu diesen Phasen und Trauerprozessen. Da gibt's so viele unterschiedliche Modelle, da kommt man überhaupt nicht hinterher. Die nehmen auch alle ganz verschiedene Aspekte von Trauer in den Blick. Es gibt irgendwelche Phasenmodelle, die versuchen, diesen psychischen Prozess zu beschreiben. Bei der Trauer, Trauerverarbeitung. Dann gibt's Bindungsmodelle, die die Beziehung zwischen dem Trauernden und dem Verstorbenen thematisieren. Dann gibt's Aufgabenmodelle, die diese Anforderungen beschreiben, die Trauernde bewältigen müssen.
Mhm.
Meistens stolpert man über die Fünf-Phasen-Theorie, die beschreibt, welche Phasen der Trauernde durchgeht und wie sozusagen der Heilungsprozess aussieht. Ich gehe es mal ganz, ganz grob durch. Sagen wir mal, eine Person wird mit einer unheilbaren Krankheit diagnostiziert. Laut dieser Theorie wäre die erste Phase, die man durchlebt, die der Verleumdung, dieses nicht wahrhaben wollen, dass man diese Diagnose bekommen hat. So von wegen, das muss doch eine Fehldiagnose sein, ich doch nicht. Dann würde die Wut kommen, laut dieser Theorie. Also die Gefühle kommen raus, man sucht nach einem Schuldigen. Und in dieser Phase neigt man zu Vorwürfen und Kurzschlussreaktionen. Die nächste Phase wäre die des Verhandelns, die ganz eng verknüpft ist mit der ersten Phase. Die beschreibt den Wunsch, das eigene Schicksal mit bestimmten Handlungen irgendwie abwenden zu können. Wie zum Beispiel, okay, aber ab jetzt esse ich gesund, ich werde nie wieder rauchen. Die Krankheit wird also als eine Art Bestrafung für schlechtes Benehmen irgendwie aufgefasst. Die nächste Phase wäre dann die, in der man aufhört, sich gegen die Diagnose zu wehren. Man resigniert und man fühlt sich schwach, allein und hilflos. Und die allerletzte Phase ist dann die der Akzeptanz, in der man seinen Frieden mit der Diagnose schließt, lernt das Leben zu schätzen und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich das hier überhaupt nennen soll, weil einfach schnell klar wird, dass diese Theorie seit langem total überholt ist. Also man kann die Gefühlszustände haben, aber nicht unbedingt in der Reihenfolge oder in der Vollständigkeit. Also man stolpert auch oft drüber, dass dieser Übergang zwischen den Phasen fließend sein soll, stimmt so aber auch nicht. Also würde ich zumindest nicht sagen, weil jeder anders trauert. Also lasst euch da nicht einreden, dass irgendwas nicht stimmt, weil dieses System nicht auf euch zutrifft.
Ja.
Genau. Dann wurde eben dieses Konzept von Phasen, dieses Trauerablaufs, von Traueraufgaben abgelöst, um die Notwendigkeit dieser aktiven Bewältigung zu betonen. Also einmal, du musst den Verlust akzeptieren, du musst den Schmerz und die emotionalen Aspekte des Verlusts zulassen, du musst dich anpassen an das Fehlen des Verlorenen, du musst dem Toten einen neuen Platz im eigenen Leben schaffen. Aber ja, ich finde halt sowohl die Trauerphasen als auch die Traueraufgaben, die sind empirisch kaum belegbar und helfen vielleicht eher dabei, Trauer an sich zu verstehen. Aber wie man das selbst durchlebt und wie da die Übergänge sind, das ist bei jedem anders. Deshalb finde ich solche Modelle eher schwierig. Wie siehst denn du das?
Ja, ich meine, du hast es schon gesagt. Du hast gerade im letzten Satz 10-mal gesagt, du musst, du musst, du musst. Ich meine, gerade, ich stelle mir jetzt vor, man verliert einen geliebten Menschen und dann kriegt man noch eine Liste an den Kopf geknallt, so nach dem Motto, wenn man danach googelt, es ist so, was du alles musst, damit es dir besser geht quasi, was auch was von dir erwartet wird, damit es dir besser geht. Einfach genau diese hohen Erwartungen und diese Vorstellung davon, wie das abzulaufen hat, finde ich absolut, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, bescheuert, weil wir sagen das in jeder Folge, glaube ich. Jeder Mensch ist so anders. Wenn der eine, es ist aber einfach so, wenn der eine absolut nicht wütend ist und der andere rast vor Wut, dann ist das halt so, ja. Und der eine akzeptiert das und keine Ahnung, oder der eine geht ganz viel shoppen und kauft sich neue Sachen und kompensiert es damit. Mhm. Der andere macht sich Vorsätze und hört auf zu rauchen, ist nur noch gesund. Dann ist das deren Weg und dann gehört es zu deren Trauerphase vielleicht dazu. Und vielleicht gibt es auch Leute, die trauern genau in dieser Phase zufällig. Aber das ist, kann doch nicht vorgeschrieben sein. Also ich finde das totaler Quatsch und ich finde das auch ein Druck, der auf irgendwelche Leute ausgeübt wird durch diese Modelle. Und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum das überhaupt notwendig ist, dass es das gibt. Ja, klar, was interessant ist, ist dann eher, wie kann man mit Trauer umgehen oder wie sind Bewältigungsstrategien, wo wir ja auch nochmal zu kommen. Aber sowas zu sagen, hey, das sind diese Phasen und die musst du in dem und dem Tempo durchleben, ja, finde ich absolut bescheuert.
Ja. Da, also dadurch wird ja auch ein totaler Druck dann aufgebaut, so nach dem Motto, okay, Mist, ich bin aber immer noch in der ersten Phase oder ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, deshalb habe ich das auch gesagt. Ich glaube, dass das eher entwickelt wurde, um ja, um dieses komplexe Gefühl der Trauer zu verstehen. Ja. Aber also man kann sich das nicht irgendwie als Liste hinlegen und sagen, okay, und das kommt jetzt als nächstes und oh mein Gott, aber was stimmt mit mir nicht? Ich bin nicht an dem Punkt. Das auf gar keinen Fall. Ich bin auch über ein Zitat noch gestolpert von dem Trauerforscher Neimeyer, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der hat gesagt, fand ich ganz passend in dem Zusammenhang, gibt es einen normalen oder richtigen Weg zu trauern, ist wie zu fragen, gibt es einen korrekten Weg zu leben? Und
ja, finde ich gut.
Das finde ich fast gut zusammen, weil nein, gibt es nicht. Und jeder lebt anders und jeder trauert anders.
Ja. Ja, total. Also total witzig, dass du jetzt gesagt hast, das ist ein Zitat. Ich habe auch ein Zitat hier.
Hau raus.
Von der Psychologin Judith Gonschor. Sie sagt, Trauer ist keine Kurve, sondern eher ein Hin- und Herpendeln. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen zurückschauen und nach vorne sehen. Und ich fand das echt schön, weil das so keinen Druck macht, dieses Zitat, sondern es ist halt ein Pendel. Und das ist auch das, wie ich das so ein bisschen sehe. Man pendelt halt so hin und her zwischen Sachen. Es ist nicht alles immer nur schwarz und weiß, ne? Und vielleicht ist es auch manchmal schwarz und weiß. Vielleicht ist man auch gerade in der Mittelphase. Man pendelt halt so hin und her. Und ich fand das eigentlich ganz schön und sehr verbildlicht von diesen, ja, emotionalen Reaktionen, die man da auch durchmacht in gewisser Weise.
Ja, finde ich auch sehr treffend.
Ja, und wenn wir schon beim Thema Druck sind, ne, man muss sich überlegen, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man selbst mit Trauer umgeht und was für Erwartungen die Wissenschaft und was für Modelle man erfüllen soll. Und abgesehen davon gibt es ja noch einen ganz anderen Druck, der herrscht. Und zwar der Druck der Gesellschaft und des sozialen Umfelds, die Erwartungen, die dort herrschen. Und ich finde das super interessant, weil die Reaktion auf einen bestimmten Trauerfall, wie und mit welcher Intensität oder auch Toleranz dem Trauern dann entgegengebracht wird, kann einfach super unterschiedlich sein. Und daher habe ich mir zu dem Thema mal eine Studie angeschaut, von welchen Einflüssen diese Reaktionen vom Umfeld abhängig sind. Und es kam tatsächlich raus, dass es Faktoren gibt, wie das soziale Umfeld auf den Trauernden reagiert. Also was sie als normal empfinden, was mehr akzeptiert wird als anderes und ja, welche Faktoren das beeinflusst quasi. Und es gibt gewisse Erwartungen, wie getrauert wird. Faktoren, die diese Reaktion beeinflussen, sind zum einen die Art des Trauernfalls, dann auch der Zeitraum spielt eine entscheidende Rolle. Also direkt nach einem tragischen Verlust ist der Zuspruch von außen natürlich unfassbar hoch in der Regel. Ebenso die Akzeptanz auch von Gefühlsausbrüchen und Trost wird als angebracht empfunden. Aber die Dauer und die Intensität dessen ist sehr stark abhängig von der Art des Trauerfalls. Also mit dem Tod der Großeltern kann ein Umfeld meistens leichter umgehen als mit dem Tod eines Kindes oder mit einem Suizidfall, wurde halt rausgefunden in dieser Studie. Mhm. Und es ist so, dass je mehr Zeit vergeht, desto mehr nimmt die Toleranz des Umfelds und dem Verhalten des Trauernden gegenüber halt auch wieder ab. Die Gesellschaft erwartet quasi, dass sich der Betroffene mit der Zeit wieder fängt und auch die Trauer damit abnimmt. Ja, und die Art und Weise, wie diese ausgelebt wird, der Verlust verarbeitet wird, ist ebenfalls von festen Erwartungen in unserer Gesellschaft geprägt. Und wie wir ja gerade schon gesagt haben, hält sich ja ganz hartnäckig in der Öffentlichkeit der Mythos, dass es diese emotionalen Stufen der Trauer gibt, diesen einen festen Ablauf, dem man zu folgen hat. Hier von Verzweiflung, Wut, Verleugnung bis hin zur Akzeptanz, ne? Und wenn man die durchlaufen hat, dann ist auch wieder alles gut. Und wie wir ja schon festgestellt haben, ist das Quatsch. Und das kam auch so ein bisschen in dieser Studie raus tatsächlich von der Psychologin Judith Gonschor. Denn auch sie sagt, Trauermerkmale seien sehr individuell. Es kann mal weniger, mal mehr sein, mal ganz offensichtlich. Und es kann auch mal still getrauert werden. Was aber die Erwartungen in der Gesellschaft sind, wie man zu trauern hat, sind halt einfach, dass ein emotionaler Zusammenbruch nach einem schweren Verlust wird als selbstverständlich anerkannt, ja. Aber geht ein Betroffener eher gefasst nach außen mit diesem Verlust um und lebt vielleicht seinen Alltag normal weiter und zeigt das nicht so in der Öffentlichkeit, kann das tatsächlich eher als atypisch auf andere wirken und sogar von der Gesellschaft als negativ bewertet werden, weil dann unterschwellig unterstellt wird, dass derjenige den verstorbenen Menschen vielleicht nicht oder nicht genug geliebt hat.
Das wird zum Liebesbeweis.
Es klingt unfair, es ist unfair, aber das sind die gesellschaftlichen Erwartungen beziehungsweise oder diese Vorstellung, die die Gesellschaft von der Trauer hat und mit vielleicht auch einer Art und Weise, wie die Gesellschaft halt mit Trauer umgeht, ne? Da findet ja jeder seinen Weg.
Ja.
Und das scheinbare Fehlen von Trauer ist nun mal so, dass es nicht auf fehlende Emotionen hindeutet, sondern das kann auch Verzweiflung sein. Das kann auch sein, dass derjenige nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und auch fehlende Emotionen gehört zu einer der häufigsten Trauerreaktionen überhaupt.
Ja, und vor allem finde ich halt, muss man auch echt nochmal so gegenüberstellen, was zeigt man in der Öffentlichkeit und was zeigt man vielleicht, wenn man alleine ist, wenn die Öffentlichkeit einen nicht zu sehen bekommt. Also ja, vielleicht fehlende Emotionen in der Öffentlichkeit, Aber zu Hause sieht es dann ganz anders aus. Und da ist es ja auch echt schwierig, dann eben diesen Trauerprozess zu beurteilen und zu sagen, geht es mit rechten Dingen zu oder nicht. Weil manche Leute das halt eher mit sich selbst ausmachen. Und
ja,
ich finde auch, wie du gesagt hast, Amy, habe ich das Gefühl, also natürlich will ich jetzt nicht sagen, kein Mensch kann damit umgehen, also wenn ein Bekannter gerade trauert. Aber ich habe echt das Gefühl, dass es irgendwie so oft zwischen so zwei Extremen hin und her schwingt. Also einmal dieses, okay, wow, der ist jetzt aber echt schon lang am Trauern. So nach dem Motto, ja, das Leben geht weiter, find dich mal ab. Sagt man vielleicht der Person nicht so direkt, aber das ist vielleicht ein Gedanke, den man hat. Und dann aber auf der anderen Seite wird einem direkt unterstellt, wenn man vielleicht besser oder anders damit umgehen kann und das ja vielleicht entweder verdrängt oder halt eher mit sich ausmacht und in der Öffentlichkeit nicht so mit sich trägt oder eben sich ablenkt und das dann eben seine Art und Weise ist, damit umzugehen, dann kommt halt, ja, okay, die Person kann halt ja, jetzt war ja anscheinend doch nicht so ein krasser Verlust, ne? Also kann ja die verstorbene Person jetzt nicht so geliebt haben, wenn man so schnell in der Lage ist, jemanden zu vergessen. Also ich finde, es ist einfach super wichtig, dass sich da jeder, keine Ahnung, dass man dann vielleicht seine Gedanken irgendwie wirklich einfach nochmal hinterfragt und auf jeden Fall nicht mit der Person teilt, auch wenn man sich denkt, okay, cool, die ist eine Woche später im Urlaub mit Freunden, also
ja, total.
Ist ja auch keine normale Reaktion. Ja, gut, kann man sich denken, aber auf gar keinen Fall teilen, weil
Ja, ich muss auch sagen, wie du ja weißt, ist vor kurzem meine Oma verstorben. Und
ja,
ich bin auch ein Mensch, der Trauer ganz, ganz schwierig nach außen tragen kann. Das liegt aber nicht daran, dass ich nicht trauer und ich nicht alleine in der Dusche weine, sondern tatsächlich daran, dass ich insbesondere im professionellen Arbeitsumfeld ich das nicht kann und mir das eher hilft, so diese Fassade in diesen Momenten meines Alltags aufrechtzuerhalten. Nicht im Sinne von, dass ich das dann fake, sondern dass ich in dem Moment einfach das ablege und es nicht gerade keine persönliche Sache ist, sondern zum Beispiel Arbeitsalltag, ja, und ich das dann als Arbeitsalltag annehmen kann und auch als bisschen als Zuflucht sehe, wieder die Trauer nicht so an mich ranlassen zu müssen, weil es ist ja sowieso schon den gesamten Tag präsent, wenn ich mit meinen Eltern gesprochen habe, wenn ich mit meinem Freund gesprochen habe, wenn ich mit Freundinnen gesprochen habe, weil sie auch gefragt haben, ja, wie geht es dir, was war los, wie war dies, wie war die Beerdigung, und das ist natürlich total wichtig, also für mich persönlich ist es wichtig gewesen, sich da auszutauschen, zu weinen, zu trauern, und aber für mich gehört halt das nicht zur Arbeit und ich möchte das auch nicht so in der Weise, und da waren viele, hatte ich das Gefühl, auch überrascht, wie glücklich ich quasi auftrete, weil es halt irgendwie meine Art ist, damit umzugehen, dass ich halt trotzdem arbeiten muss, obwohl meine Oma tot ist. Ne? Eigentlich müsste man ja denken, ganz ehrlich, meine Oma ist tot. Warum sitze ich hier und arbeite? Ist ja eigentlich alles scheißegal, ja. Wenn ich mich da hätte reingesteigert und wäre dann auch noch traurig, dann müsste ich nicht mehr arbeiten, weil dann, ja, hätte ich das nicht mehr handhaben können. Das war halt mein Weg. Und auf der anderen Seite waren dann so Leute, ja, also da waren viele Leute auf der Beerdigung, zu denen ich persönlich keinen Kontakt hatte oder jahrelang keinen Kontakt hatte.
Ja.
Und die einen quasi sehr gemustert haben, im Sinne von geschaut haben, wie man reagiert, wie man weint, wie man reagiert, was man sagt, wie man sich gibt, was man anhat. Wo ich mir denke, was ich so traurig finde, dass man in dieser Phase der Trauer oft in vielen Stellen auf dem Prüfstand steht, auf irgendwo. Wie verhältst du dich auf der Arbeit? Wie verhältst du dich auf der Beerdigung? Wie verhältst du dich deiner Familie gegenüber? Was tust du, was tust du nicht? Weinst du nicht? Und das finde ich total schade. Und das ist auch für mich, war das echt irgendwie teilweise ein bisschen Druck, dass ich dachte, mache ich was falsch? Trauere ich richtig? Und das ist ja überhaupt, jeder trauert halt für sich, ne? Und dass du dann den so solche Fragen stellen musst, ist ja total hinderlich, oder? Was denkst du? Was ist so deine Einschätzung, deine Erfahrung?
Ja, also ich kann dir auf jeden Fall bei allem zustimmen. Auch das, was du gesagt hast mit dem, dass man beäugt wird, dass man beobachtet wird als trauernde Person. Aber ich kann hier ganz gut als Gegenpart anknüpfen, weil ich das überhaupt nicht trennen kann oder ablegen kann in bestimmten Situationen. Wenn ich trauere, dann trauere ich zu 100% an jedem Ort, egal ob ich in der Öffentlichkeit bin oder nicht, egal ob ich arbeite oder nicht. Ich musste auch gerade, als du jetzt davon erzählt hast, an eine Situation denken, in der ich mal war. Ist schon ein paar Jahre her, aber da habe ich wegen eines Todesfalls im Bekanntenkreis, also das war nicht mal im engsten Familienkreis, sondern im Bekanntenkreis, hat aber auch wirklich, wirklich an mir genagt, habe ich mir ein paar Tage freigenommen tatsächlich, weil ich gemerkt habe, dass ich mich null konzentrieren kann. Und als ich dann zurückkam, hat eine Kollegin, die auch ein paar Jahrzehnte älter war so als ich, hat mich sofort angegangen von wegen, ja, wer war denn das und wie nah stand ich der Person und ob ich mir freigenommen habe, weil ich die Trauerfeier vorbereiten musste oder so. Ich meinte dann, dass ich mir die Zeit einfach nehmen musste für mich und dass ich es nicht so sinnvoll finde, alle paar Minuten heulend aufs Klo zu rennen während meiner Arbeitszeit, weil genau das, so gehe ich damit um. Ich kann das nicht ablegen, 0,0. Und dann kam nur, ach ja, Mädel, stell dich mal nicht so an. Ich habe auf der Arbeit mal den Anruf bekommen, dass mein Vater verstorben ist. Ich bin dann sofort nach Hause, aber am nächsten Tag bin ich ganz normal wieder zur Arbeit zurück. Und ja, also mit der Einstellung, da kommst du nicht weit im Arbeitsleben. Und es hat sie wirklich so gesagt. Und ich weiß noch, wie baff ich war, weil ich mir echt dachte, okay, wow, also wenn ich dazu neige, emotional zu reagieren, dann kann ich nicht, überlebe ich nicht im Arbeitsleben oder was. Mhm. Erstens ist es ja zum Glück nichts, was super oft vorkommt, aber ich finde das überhaupt nicht abwegig oder auch vollkommen okay, wenn man merkt, man muss sich die Zeit für sich nehmen. Ja. Weil ich wäre wirklich so gewesen und ich hatte das auch vorher mal erlebt. Da war es aber wegen der Trennung, nicht wegen einem Todesfall, aber da habe ich es auch vorher mal erlebt, dass ich kann mich nicht zusammenreißen. Ich muss die ganze Zeit aufs Klo, ich muss mich auf dem Klo einschließen, dann komme ich wieder raus, dann kann ich mich 20 Minuten konzentrieren, dann geht's wieder von vorne los. Also ich, wahrscheinlich ja, das komplette Gegenteil jetzt so von dem, was du von deiner persönlichen Erfahrung beschrieben hast. Aber ja, allein das zeigt ja auch schon wieder, wie unterschiedlich man da rangehen kann. Ich fand, das war ein No-Go. Also es ging echt gar nicht. Und das, was du gesagt hast, und das hatte ich mir eigentlich auch erhofft, dass zumindest am Anfang dieser Trauer, also unmittelbar nach dem Verlust, dass da, ja, dass das akzeptiert wird von der Gesellschaft, gerade jetzt von Kollegen, die dann da den ganzen Tag mit einem im Büro sitzen. Und sie hat mich wirklich direkt darauf angesprochen, dann so bohrend diese persönlichen Fragen gestellt, von wegen, ja, aber wenn ich mir freigenommen habe, dann auch nur, weil ich ja was vorbereiten musste, ne? Und ich dachte so, nein, ich habe es gebraucht für mich und es war die richtige Entscheidung. Ich würde es immer wieder so machen.
Vor allen Dingen sich dann an ihrer Stelle damit noch zu profilieren, als wäre das was Tolles, dass sie dann es geschafft. Also
genau so, ja, ich bin am nächsten Tag wiedergekommen. So schaffst du es nicht im Arbeitsleben. Da dachte ich mir so, wow, also was für ein Schwachsinn.
Wenn das ihr Weg ist, damit umzugehen, dann ist das total okay, dann ist das total legitim und dann ist das super. Für sie. Ja. Aber das kann für jemand anders ganz anders sein und das ist auch okay. Und das finde ich halt, glaube ich, bei Trauer ein ganz entscheidender Punkt. Man darf halt, jeder von uns hat es wahrscheinlich schon mal irgendweise erlebt, beziehungsweise schon konfrontiert worden mit Trauer in irgendeinem Kontext, ja. Und man darf halt nicht von sich auf andere schließen.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist das Letzte, was man tun sollte. Oh, ich reg mich immer noch drüber auf, irgendwie, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, ey.
Aber ich finde das total gut auch zu sehen, dass wir so unterschiedlich damit umgehen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, obwohl wir da so unterschiedlich sind, hatte ich nie das Gefühl, dass wir nicht darüber normal sprechen können oder dass der andere das nicht unterstützt oder das als komisch empfindet bei uns beiden jetzt, ja. Also das war mein Empfinden. Und ich glaube, dass man schon sagen kann, okay, wie ist dein Weg? Wie kann ich dir in deiner Situation helfen oder wie kann ich das verstehen?
Oder willst du überhaupt Hilfe?
Einfach drauf eingehen und auch so ein bisschen merken, wenn der eine vielleicht da emotional nach außen hin offen damit umgeht, dann ist das, kann es genauso normal sein, wie wenn man überhaupt da gar nicht weint oder offen mit umgeht, ne? Und ich glaube, das ist natürlich schwierig, weil da gehört eine Menge Empathie auch dazu, was viele Menschen einfach nicht so verstärkt an den Tag legen in vielen Situationen. Aber ich glaube, das ist halt hier bei Trauer einfach ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn nicht hier, wo dann?
Genau,
naja, ja. Noch in einer anderen Hinsicht natürlich, so will ich es nicht sagen, aber also ich finde, man ist so, wie gesagt, man ist so verletzlich in dieser Situation, auch wenn man nicht so nach außen wirkt, da muss man echt, echt vorsichtig sein. Und ich weiß noch echt, wie ich mir damals dachte, ja, okay, vielleicht wird es nicht so gemeint haben oder ich werde es in ein paar Jahren verstehen und jetzt heute denke ich mir so, nee, war voll unangebracht einfach.
Also jeder empfindet Trauer anders und es ist ja auch sehr abhängig auch noch von anderen Faktoren, wie man Trauer empfindet, ne? Zum Beispiel Thema Religion. Ich will da jetzt keinen Riesenfass aufmachen, aber sehr, sehr in allen Religionen ein bisschen unterschiedliche Vorstellung davon, wie das quasi abläuft, was passiert nach dem Tod. Und ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal würde ich mir wünschen, dass ich daran glauben würde, dass es irgendwas gibt nach dem Tod, weil es natürlich auch vieles einfacher macht. Es ist ein schöner Gedanke. Aber abgesehen davon lassen sich eine Reihe von Bewältigungsstrategien von Betroffenen beobachten. Sozialer Rückzug und Vermeidung von Kontakten oder Situationen, die an die verstorbene Person erinnern, oder auch Hyperaktivität und Ablenkung, was ja ein extremes Gegenbeispiel ist quasi wieder. Aber auch zuversichtliche Lebenseinstellung und Hinwendung zu anderen, um Zuwendung und Trost zu erhalten. Also, dass man halt viel mit Leuten macht und Trost empfängt, darüber redet etc. All das können Bewältigungsstrategien sein. Also das ist genauso wie mit der Trauer, für den einen ist das Trösten, für den anderen was anderes, ne?
Ja, genau. Ich finde auch, also ich meine, wir haben ja kurz, als wir jetzt von uns erzählt haben, da hat man ja auch gemerkt, obwohl wir da noch nicht so auf Bewältigungsstrategien oder was wir für uns dann so gemacht haben, und um das zu überwinden, da sind wir jetzt nicht so drauf eingegangen. Aber ich finde auch, wenn man auf sich selbst guckt und ja, so ein bisschen an Situationen mit weiß nicht, Bekannten oder Familie denkt, in denen sie eben getrauert haben, da kommen ja echt so viele unterschiedliche Strategien und auch eigene Rituale, auch unabhängig jetzt davon, ob man religiös ist oder nicht. Man kann sich ja auch so eigene Rituale schaffen,
ja,
um mit der Trauer umzugehen. Ich finde es da auch so interessant, wie breit das da gefächert sein kann. Also, dass manche sich wirklich da also komplett ablenken wollen von dem Thema, viel rausgehen, viel unternehmen, weiß nicht, sich Trash-TV oder irgendwas Mögliche reinziehen, versuchen keine Sekunde irgendwie ruhig im Stillen und für sich zu sein. Andere hingegen, ja, wie wir auch, glaube ich, schon kurz gesagt haben, beschäftigen sich dann super intensiv mit dem Tod, auch irgendwie mit dem eigenen Tod, organisieren sich vielleicht schon oder ja, überlegen auch, okay, wie kann ich meinen Hinterbliebenen später schon mal behilflich sein, da eine Hilfestellung sein. Manche brauchen wirklich vielleicht ihr tägliches kleines Ritual oder auch, später, wenn, sagen wir mal, so der gröbste Trauerprozess, wenn man davon sprechen kann, schon abgeschlossen ist, hört man ja auch immer wieder, dass so, weiß nicht, so sich so die Familie zusammentrifft einmal im Jahr und die Person feiert und essen geht oder so. Gerade fällt mir nicht mehr ein, aber man kennt es ja, dass viele sich so ein bisschen, ja, sich wirklich einfach diese Person, ihr wirklich so einen neuen Platz im Leben zuweisen und das mit so kleinen Ritualen oder auch, ja, Veranstaltungen oder Zusammentreffen oder so dann auch verbinden, finde ich ganz schön.
Aber auch Thema Beerdigung und auch Grab ist natürlich eine Frage, wie man trauert. Es gibt Menschen, denen hilft es total, dann zum Beispiel wöchentlich gemeinsam mit der Familie auch zum Grab zu gehen, vielleicht über die Person dann dort zu sprechen oder ja, halt einfach dort zu sein, in Gedanken an die Person zu sein. Anderen Menschen hilft das gar nicht, vor Ort zu sein. Und das ist ja auch super unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie das für dich ist zum Beispiel. Für mich ist es so, dass ich persönlich, ich war noch kein, also mein Opa ist schon seit 5 Jahren tot. Es war auch meine erste Trauererfahrung in dem Sinne. Und ich war seit der Beerdigung kein einziges Mal an seinem Grab. Da mag man vielleicht als Person, die das sehr wichtig empfindet, denken, boah, okay, ist dir scheißegal oder es interessiert dich nicht, ja. Aber für mich ist das eher, dass ich im Alltag an ihn denke und in Situationen denke, die halt mit ihm jetzt schön wären oder was er dazu gesagt hätte. Und ich brauche das nicht persönlich, um an eine Person zu denken. Aber ich kann total verstehen, dass es Menschen hilft, dort zu sein und aktiv quasi darüber nachzudenken. Also einen Ort zu haben, um dann mit der Trauer konfrontiert zu sein vielleicht auch und über die Person nachzudenken und sich damit zu beschäftigen und vielleicht dann nach Hause zu gehen und dann das wieder ablegen zu können. Ne? Also auch da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Leute bewältigen oder wie Leute damit umgehen, ne? Und
ja, also ich muss sagen, ich finde, man erkennt da so ein bisschen Tendenzen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bewiesen ist oder nicht, aber ich finde, gerade bei älteren Menschen ist es irgendwie eher so ein Ritual, oft zum Friedhof zu gehen und in Spaziergänge zum Friedhof zu machen und dann das Grab schön zu machen und so weiter. Ja. Also ich mache das immer nur auch mit meiner Oma zusammen. Ich finde, ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, aber das kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht mehr am Kommen ist, dass eher jüngere Menschen vielleicht wirklich ja, sich so im Alltag und so gedanklich irgendwie mehr damit auseinandersetzen oder sich mal einen kleinen Moment nehmen, wo sie dann nochmal an die Person denken. Und ältere Menschen, also es ist jetzt wirklich nur eine Theorie, aber das finde ich, kann man schon so ein bisschen so beobachten, vielleicht wirklich diesen Ort brauchen, an den sie gehen. Bei mir ist es mal so, kann ich jetzt so gar nicht genau sagen. Ich finde schon, dass es immer ein besonderer Moment ist, an ein Grab zu gehen. Aber ja, ich glaube, da geht's auch wieder jedem anders, ob man da jetzt so ein regelmäßiges Ding draus machen will. Also meine Oma ist da wirklich so, die fühlt sich, wenn sie eine Woche nicht die Gräber besucht hat, an die sie regelmäßig geht, dann fühlt sie sich schlecht. Also dann fühlt sie sich, dann hat sie Schuldgefühle gegenüber den Verstorbenen.
Und das ist nämlich auch mein Problem, weil das möchte ich gar nicht haben, ne? Und deswegen möchte ich persönlich auch gerne anonym irgendwann mal beerdigt werden, weil ich gar nicht möchte, dass da irgendwie was entsteht wie Schuldgefühle, weil da jemand nicht an meinem Grab war, obwohl ich tot bin, ja? Also, aber das ist, wie gesagt, das ist für jeden so unterschiedlich und ich will da auch gar nicht sagen, hey, das ist das Richtige oder nicht, was du ja auch gesagt hast, ne? Das kann auch schön sein, das kann ein Ritual sein, was einem hilft.
Mhm, ja.
Ja. So, ein Thema muss ich aber noch ansprechen. Und zwar, ich habe mir mal Trauerkarten angeschaut, was es da so gibt. Und das zeigt auch nochmal sehr extrem, was der eine vielleicht als tröstend oder hilfreich findet oder ja, schön findet, das ist für den anderen vielleicht dann gar nichts. Und man denkt sich so, oh, was, warum steht das da? Und ich habe mal meine drei... Ich will jetzt nicht sagen, die mich schockiert haben, weil ich verstehe das und ich glaube auch, dass es anderen Menschen wahrscheinlich total als tröstend empfinde, wo ich aber dachte, boah, ich könnte damit jetzt gar nichts anfangen.
Okay.
Also zum Beispiel sowas wie, wenn wir dort sind, wo du jetzt bist, werden wir uns fragen, warum wir geweint haben.
Puh, ja, schwierig. Ist halt so dieses, ja, okay, Person ist jetzt am besseren Ort. Uns geht's besser damit, zu wissen, dass die Person jetzt an einem besseren Ort ist. Ist halt so, ja.
Ja, vielleicht liegt's auch daran, dass ich ja ein Mensch bin, der sagt, ja, jetzt mir geht's aber ja jetzt kacke. Ja, also abgesehen mal davon, ob man daran glaubt oder nicht, sondern einfach, mir geht's ja in dieser Situation gerade scheiße. Ja, was dann irgendwann ist, ist ja, mag mal dahingestellt sein, aber mir geht's ja jetzt trotzdem schlecht. Und das zielt ja überhaupt nicht darauf ab. Und das finde ich halt, wäre für mich überhaupt nicht tröstend, ja. Oder auch sowas wie, der Wechsel allein ist das Beständige. Da habe ich echt eine Trauerkarte gefunden, da stand das drauf.
Okay. Ja, aber okay, sag mal noch das Dritte.
Der Tod ist das Tor zum Licht am Ende eines mühsam gewordenen Lebens.
Oh Gott, die Karte schockt mich, muss ich sagen. Ja, also ich muss sagen, die ersten zwei, ich verstehe dich, ich bin bei dir, aber ich verstehe auch, warum das Menschen trösten kann. Und wie wir ja gesagt haben... Nee, da wollen wir uns gar nicht rantasten. Ist halt unser Geschmack. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für manche tröstende Worte sind. Aber die letzte Karte? Eines mühsam gewordenen Lebens. Gut, mag auf manche Verstorbenen zutreffen, aber das ist doch nichts, was man... Also
vor allem mühsam?
Finde ich überhaupt nicht gut gewählt. Also das hat auch überhaupt nichts Tröstendes. Gut, Licht am Ende des Tunnels, aber... Na. Ja, naja, ist vielleicht auch Geschmackssache, aber das finde ich schon sehr drastisch irgendwie.
Ja, ich fand's auch hart und ja, ich bin da auch wahrscheinlich eher so der Mensch, mir würde ein es tut mir leid oder einfach eine Karte mit ich bin da würde mir schon reichen oder halt auch gar keine Karte.
Ja, oder auch gar keinen Spruch einfach.
Und genau,
einfach
ein oder auch keine Karte.
Vor einem Sonnenuntergang oder eine Kerze oder ja keine Karte, ja. Aber ja, ist wieder sehr breit gefächert alles, ne? Alles Geschmackssache. Also gut, wir wollen keine Karte. Das können wir schon mal als Fazit nehmen.
Alles klar. Gut. Also jeder findet etwas anders als aufbauend und auch stützend. Und auch dieses, was man sagen sollte und was man lieber lassen sollte, wenn jemand trauert. Dazu habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar die Mädels von dem Trauer-Podcast Ich bin hier und du bist tot haben dazu eine Folge rausgebracht und auch noch viele weitere Themen werden in dem Podcast gesprochen. Also wer sich mit dem Thema Trauer vermehrt noch auseinandersetzen will oder halt auch einfach muss, den Podcast kann ich euch auf jeden Fall empfehlen.
Yes. Und sie erzählen aus betroffenen Sicht, was echt sehr hilfreich für bestimmt viele von euch ist oder sein kann.
Also, ja, wie schließt man eine Podcast-Folge über Trauer ab? Trauer ist immer scheiße. Jeder trauert anders und Wir hoffen, dass jeder seinen Weg findet, seine Trauer zu durchleben und sich da kein Druck und keine Erwartungen der Gesellschaften fügt, nur weil das als richtig empfunden wird. Und wir hoffen, wir konnten da einen kleinen Einblick geben in das Thema. Hast du gute abschließende Worte zu der heutigen Folge?
Ja, habe ich tatsächlich. Ich habe ein Zitat rausgesucht fürs Ende dieser Folge. Wieder von dem Trauerforscher, von dem ich ja jetzt die ganze Folge schon so gern gesprochen habe, der mich sehr irgendwie ergriffen hat und immer die richtigen Worte gefunden.
Den verlinken wir euch nochmal auf unserem Instagram-Profil.
Genau. Der hat auch sehr schöne Interviews. Genau, was er gesagt hat, ist, dass wir nie wirklich aufhören, die Person zu vermissen, die wir verloren haben. Doch irgendwann tun wir etwas Konstruktives und Wundervolles mit diesem Vermissen. Und ich glaube, er meint, sobald wir es geschafft haben, der Person einen neuen Platz im Leben zuzuweisen, konzentrieren wir uns auch automatisch mehr aufs Positive, ganz egal, wie sich das äußert. Vielleicht, wie wir auch schon gesagt haben, finden wir uns einmal im Jahr mit der ganzen Familie zusammen und feiern die Person, die wir verloren haben. Oder wir bringen ein Projekt zu Ende, das der Mensch angefangen hat. Oder wir reflektieren mehr und fragen uns, wie hätte der Verstorbene gehandelt? Oder auch, ja, wenn man sich selbst in einer Krise befindet, denkt man daran, was die Person einem geraten hätte und es geht einem automatisch besser. Also das Vermissen ist nicht mehr nur eine Qual, wie wir am Anfang gesagt haben, sondern ja, man wird vielleicht auch melancholisch und man blickt positiv auf das Leben der Person zurück und somit auch positiver auf das eigene. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.